Den Brief, den wir ja betrachten, den Philemon-Brief, das habe ich ja schon öfter gesagt, ist mit der Überschrift zu betiteln, gelebter Glaube. Und wir kennen ja vielleicht die eine oder andere Philosophie, die sich sehr schön anhört und sagt, Mensch, ja, wenn wir das alle machen, dann wird das was mit dem Frieden in der Welt und mit der friedlichen Gemeinsamkeit zwischen den Menschen. Aber das sind Philosophien. Sie werden nicht irgendwie, können sie nicht ganz umgesetzt werden, denn ich habe vor kurzem, das ist schon länger her, einmal gelesen, dass bei der Weltausstellung in Chicago, die vor ungefähr 140 Jahren war, gesagt wurde, in 100 Jahren werden die Menschen so weit sein, dass es keinen Krieg mehr gibt und auch keine Scheidungen, weil die Menschen so reif sind, dass sie ihre Konflikte selber lösen. Ja, die 100 Jahre sind vorbei. Aber Konflikte, Kriege haben wir immer noch. Scheidungsrate ist so hoch wie nie. Kriege, auch den Terror zähle ich mal zum Krieg, weil das ist Krieg mit kleinem Messer oder so, aber tut auch weh. Es klappt irgendwie nicht. Und doch gibt es eine, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, Philosophie, die funktioniert. Wenn wir den mit ins Boot nehmen, der sie geschaffen hat, nämlich Jesus, Gott. Und das zeigt uns Paulus in diesem Brief an Philemon. Es ist ja kein langer Brief, 25 Verse, aber ich hätte, als ich mich auf diesen Brief vorbereitet hatte, habe ich selbst am Anfang nicht gedacht, dass es so viele Predigten darüber werden, weil so viel in so wenig drinstecken kann, was gelebter Glaube bedeutet. Und wir haben ja schon gesehen von der Liebe, die dem Paulus bekannt geworden ist von Philemon. Wir haben gehört von dem Dank, dass wir mit dem Dank Gott ehren. Das ist nicht nur ein einfaches Dankeschön, dass ich die Brötchen bekomme, sondern eine Ehre zu Gott, weil wir erkennen, wir sind von Gott abhängig und er hilft uns. Und das lesen wir noch alles in der Begrüßung sozusagen. Zum eigentlichen Thema des Briefes kommen wir eigentlich erst ab Vers 8, wo wir jetzt auch starten werden. Denn jetzt endlich beginnt der Briefinhalt, weswegen Paulus diesen Brief überhaupt schrieb. Und es ist eben auch wichtig, dass wir dieses Anliegen nicht unabhängig von den ersten Versen sehen, von den ersten 7 Versen, denn sonst besteht die Gefahr, dass wir in eine fehlerhafte Auslegung kommen und manche falsche Annahme treffen. Dass wir sogar Paulus Dinge in den Mund legen oder meinen, das könnte Paulus so oder so gemeint haben. Denn was Paulus nicht tut, ist dem Philemon schmeicheln, das habe ich auch gesagt, indem er seine Liebe so hervorhebt in den ersten Versen. Aber es ist nicht nur ein Aufruf an Philemon, etwas zu tun, sondern Paulus lebt es auch selber vor. Paulus lehrt und lebt, was er lehrt. Und ich habe eben den Spruch, den habe ich mir gleich mal ausgesprochen. Paulus weiß, was er tut, was er lehrt, und das lebt er auch. Was weiß ich und was lebe ich, steht nicht im Kontrast, steht nicht diametral gegenüber bei Paulus, sondern es wird vorgemacht, vorgelebt. Und in diesem Brief haben wir auch wieder praktische Theologie, auch für uns heute. Ich möchte uns die Verse lesen, Philemon 8 bis 14. Philemon ab Vers 8. Paulus schreibt ja, darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus. Der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Um der Liebe willen schreibt Paulus diesen Brief an Philemon. Liebe ist ja immer wieder ein Thema, und gerade in 1. Korinther, von dem ja auch das letzte Lied stammte, wird es besonders beleuchtet. Auch jetzt sehen wir, dass Paulus nicht nur schöne Theorien verfasst, sondern diese auch praktisch umsetzt und dass sie auch umgesetzt werden können von anderen. Denn ihn führt die Liebe zu Demut. Onesimus lässt sich durch die Liebe verändern. Und Philemon, das wäre der dritte Punkt, ich weiß allerdings nicht, ob wir das heute schaffen, Philemon wird durch die Liebe zu guten Werken befähigt. Ich lese uns nochmal die Verse 8 bis 9. Liebe führt zu Demut. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen, in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und der jetzt auch Eingefangene Jesu Christi. Paulus zieht eine Verbindung von der Begrüßung zu dieser eigentlichen Bitte. Das Begründende darum, das bezieht sich ja auf die ersten Verse, und deswegen ist es wichtig, da auch vorher nochmal zu lesen, wenn man dazwischen eine Pause gemacht hat. Nur darum, weil sich die Liebe und der Glaube von Philemon gezeigt und bewiesen haben, kann Paulus eine Bitte vorbringen und muss nicht befehlend auftreten. Der ganze Brief sähe komplett anders aus, wäre vielleicht sogar gar nicht geschrieben worden, wenn diese Voraussetzung gefehlt hätte. Und gerade bei Paulus sind die Worte denn und darum ja auch immer wieder eine Aufforderung an uns: Hey, da war doch noch was. Schau noch mal hin, damit man das nicht übersieht. Paulus will nicht gebieten. Er möchte bitten, obwohl er gegenüber Philemon durchaus die Autorität hätte, zu befehlen oder eben zu gebieten. Denn er ist ein vom Herrn berufener Apostel. Kein einfacher Mitbruder, obwohl er sich auch selber so bezeichnet. Er hätte Philemon befehlen können. Und gerade diese Dinge, in denen es um den Umgang der Christen miteinander und untereinander geht. Und das wird ja auch in dem Brief an den Korinthern ganz deutlich. Ich aber sage euch, lesen wir in den Korintherbrief. Dieses Gebieten, dieses Wort, das ist ein sehr starkes Wort im Neuen Testament. Und Jesus verwendete es auch, wenn er den Dämonen befiehlt. Es ist im Urtext das gleiche Wort. Paulus hätte hier in Jesus Christus die volle Freiheit, mit absoluter Autorität aufzutreten. Aber Paulus will diese Autorität nicht anwenden. Ihm genügt es, nur zu bitten, weil bei Philemon Liebe und Glaube vorhanden sind. Und er deshalb weiß, dass Philemon nach dem Guten strebt. Damit lebt Paulus vor, wie Autorität in der Gemeinde Die Autorität soll nicht ausgesetzt werden, nicht falsch verstehen bitte. Autoritäten, sie gelten ja nicht nur in der Gemeinde, sie gelten auch in unserem Staat, sie gelten in der Familie und auch in der Gemeinde. Doch verwendet die Welt diese Autoritäten oft anders, als man es gerne möchte und auch als Gott es vorgesehen hat. Sie haben die Macht und nutzen diese Macht aus, aber eben nicht nur für die gute Ordnung, sondern oft zu eigenem Nutzen. Denn würde es für die gute Ordnung verwendet werden, dann hätten wir höchstwahrscheinlich keine Kriege. Doch es geht immer darum, wir sind wer, die anderen sind andere und wir sind besser. Warum? Eigentlich nicht verstehbar. Aber so denken wir Menschen, wenn wir ohne Gott sind. Häufig wird die Macht benutzt, um Zwang und Manipulation auszuüben, um zum eigenen Ziel zu kommen. Nicht um das große Ganze geht es, sondern um das einer kleinen Gruppe oder vielleicht eines persönlichen Herrschers in seinem Bereich. Gerade in der Wirtschaft gehen viele eben mit harten Bandagen durchs Leben, weil sie befürchten, sonst nichts zu gewinnen. Die christliche Autorität setzt hier einen Kontrapunkt, einen Gegenpunkt im Reich. Im Reich Gottes gelten grundlegend andere Verhältnisse von Autorität und Macht. Jesus beschreibt es im Matthäusevangelium. Schlagen wir einmal auf. Matthäus Kapitel 20, die Verse 25 bis 26. Matthäus Kapitel 20 ab 25. Es ist wichtig, dass wir das auch verinnerlichen. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass sie die großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein. Er spricht zu den Aposteln. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Ganz anders. Christliche Autorität basiert also nicht auf Zwang und Gewalt. Sie widersetzt sich sozusagen den weltlichen Maßstäben. Wo in der Welt Erfolg mit Gewalt und Zwang gefestigt wird, so muss es gerade im Reich Gottes umgekehrt sein. Wir haben einen Gott der Liebe. Führung und Autorität im Reich Gottes sollen aus Demut und immer mit dem Ziel geschehen, Gottes Ehre und Verherrlichung anzustreben. Es geht keineswegs um das eigene Anliegen, sondern um das viel größere Anliegen Gottes. Jede noch so große christliche Autorität ist einer viel größeren Autorität unterworfen, nämlich Jesus Christus. Er ist Herr über Himmel und Erde. Er ist der Kopf, er ist der Hauptleiter der Gemeinde. Paulus muss also hier nicht mit Gewalt und Zwang herrschen, um an sein Ziel zu kommen. Er geht ganz anders vor. Doch es wäre eben zu kurz gedacht, hier nur die Autoritäten anzusehen. Im Hebräerbrief werden wir nämlich auch auf die Untergeordneten angesprochen und es wird ihnen ihre Aufgabe vor Augen gehalten. Hebräer 13, 17. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Gott betrachtet nicht immer nur eine Seite der Medaille, auch die andere. Es gibt immer zwei Gruppen, die, die herrschen und die, die beherrscht werden. Aber alles hat in Gottes Reich eine Ordnung, die von ihm gegeben wird und nicht die von Menschen angestrebt und an sich gerissen wird. Die von Gott eingesetzten Autoritäten in der Gemeinde und auch in den anderen Bereichen haben eine gute Absicht. In den anderen Bereichen bin ich mir nicht immer ganz so sicher, aber in der Gemeinde Gottes, Ortsgemeinde und weltweit, sollte es gute Absichten sein. Und da gibt es keinen Platz für Machtsucht oder Wichtigtuerei. Es geht darum, dass aus diesen Ordnungen Gutes entstehen kann. Sich dieser guten, von Gott eingesetzten Autorität zu verschließen, führt somit zum eigenen Nachteil. Christliche Autorität dient also zuerst Christus und seinem Ziel. Dadurch ist sie aber auch den Brüdern und Schwestern im Glauben von großem Nutzen. kein Selbstzweck. Das weiß Paulus sehr genau und darum will er ja dann hier auch, anstatt zu befehlen, nur bitten. Dies jedoch im vollen Vertrauen darauf, dass der in Glauben und Liebe bewährte Philemon, wie wir auch schon aus den ersten Versen gehört haben, genau weiß, was sich von Gottes Willen her geziemt. Paulus eröffnet damit die praktische Frage für jeden Christen: Wofür verwende ich meinen Einfluss und meine Autorität? Als Eltern, Chefs, Leiter, Pastoren, Älteste, Prediger, was auch immer, sind wir immer wieder herausgefordert zu prüfen, wofür und wie wir unsere Macht einsetzen. Die Menschen hören auf uns, hoffe ich. Also. Aber es soll eben nicht zu meinem Selbstzweck dienen, sondern zur Verherrlichung Gottes. Allerdings sollte man auch als Untergebener sich prüfen. Auch dort wird man herausgefordert, ob er den Autoritäten in christlichem Respekt, mit christlichem Respekt begegnet, ihnen das Leben nicht schwer macht, sondern ihnen in ihrer Aufgabe Freude bereitet. In der Gemeinde, aber auch in der Welt. Was nutzt es mir, wenn ich in der Gemeinde demütig bin, aber in der Welt immer aufmüpfig? Auch gegen gute Befehle oder Sachen, die getan werden müssen. Letztendlich ist jeder am Ende der höchsten Autorität Jesus Christus untergeordnet und ihm Rechenschaft schuldig. Und das gilt nicht nur für Gläubige. Das wird eines Tages für alle Menschen gelten. Alle werden ihre Knie vor dem Herrn beugen. So soll also eine gegenseitige Unterordnung aus der Furcht gegenüber Gott selbst stattfinden, nicht durch Zwang oder Gewalt. Die gegenseitige Unterordnung bildet damit eine wichtige Grundlage zur Konfliktbewältigung. Denn Krisen entstehen oft dort, wo falsche Autorität die Überhand über die Liebe nimmt. Doch die Liebe deckt auch hier viele Sünden zu und ermöglicht so den Weg aus den Konflikten und Unstimmigkeiten. Aber die Liebe zwingt nicht. Aber sie lässt auch nicht die Sonne, man sollte aber auch nicht die Sonne über den Zorn untergehen lassen. Sie spricht an und deckt auf, nicht um einander bloßzustellen, sondern um Christus und sein Werk groß zu machen. Paulus verwendet für sein persönliches Anliegen keine apostolische Autorität. Aber doch ist es wichtig, dass Paulus diese durchaus zur richtigen Zeit und am richtigen Ort einsetzt. Und sie muss richtig eingeordnet werden. Wie wir in Hebräer 13 gesehen haben, dienen die Autoritäten dem Guten unter der Aufsicht der Leitung, der Seelen. Sie dienen zum Guten der Seelen. Es ist zu bemerken, dass Paulus, wenn es um den Glaubensinhalt und um Schaden an der Gemeinde geht, sehr wohl autoritär auftritt. Er nimmt dort dann seine Verantwortung als von Gott eingesetzten Aufseher auch wahr. Wo Paulus seine Autorität einsetzt, geht es immer um ein Defizit im Glauben oder um eine Gefahr für die Gemeinde. 1. Korinther 16, 2. Korinther 10, 2 und so weiter. Doch dies ist bei Philemon eben nicht der Fall. Deswegen bittet er um der Liebe Christi willen. Dabei ist es auch wieder bemerkenswert, wie sich Paulus hier bezeichnet, nämlich als alten Gefangenen oder gebundenen Christi. Er hätte ja auch als Auserwählter und Apostel Christi bitten können. Aber wie gesagt, er will nicht auf diese Autorität pochen. Darum sind auch die von einigen vorgeschlagenen Übersetzungen als Ältester oder Bischof anstelle von Alter nicht zutreffend. Vielmehr eröffnet sich wieder in diesem Kontrast zwischen Philemon und Paulus. Der Alte, Paulus war wohl so zwischen 50 und 55, das ist heute nicht so alt, aber damals war schon sehr alt, war gefangen, war eingeschränkt und Paulus bittet den jüngeren, reichen, erfolgreichen Philemon. Ich hatte es schon in den vorherigen Predigten gesagt, Philemon stand von seinem sozialen Status über Paulus. Paulus stand von seiner Autorität, von seiner Einsetzung durch Christus über Philemon. Und doch will Paulus sich mit Philemon als Bruder finden, als Bruder treffen und so mit ihm handeln. Und das macht deutlich, dass sich Paulus hier nicht über Philemon erheben will, sondern sich von ihm in Demut abhängig macht. Eine Abhängigkeit, die auf gemeinsamer Liebe zu und gemeinsamen Glauben an Christus gründet. Paulus spricht hier in Demut, aber nicht aus falscher Bescheidenheit, in der er meint, sich dann wieder erhöhen zu können. Und das ist eine wichtige Unterscheidung. Paulus wertet sich hier nicht ab. Falsche Bescheidenheit wertet in ihrem Auftreten die guten Gaben Gottes ab. Sie spricht dann zum Beispiel, ich bin nichts oder was ich mache, ist doch nicht so bedeutend und denkt gleichzeitig, wären doch alle so demütig wie ich. Wer so denkt, da ist keine wahre Demut. Denn wahre Demut sagt, allein durch Christus bin ich alles und denkt, nichts bin ich ohne ihn. Wahre Demut hebt also hervor, was wir in Jesus Christus sind, nämlich Kinder und Geschöpfe Gottes. Und er erhebt sein Wirken und Handeln in uns und auch durch uns, so dass wir selbst nicht mehr groß erscheinen können. Demut wertet uns somit nicht ab, sondern sie hebt hervor und setzt ins Zentrum, was wir allein durch Jesus Christus haben. Und so drückt auch Johannes der Täufer es aus. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Paulus weiß genau, was er in Christus ist und hat. Doch er weiß auch, was er ohne Christus wäre. Ein alter und gefangener Mann, aber nicht an Christus gebunden. Und so bittet er voller Hoffnung, aber auch in fester Überzeugung, weil er weiß, dass die Liebe und der Glauben fähig sind zu verändern, so wie wir in den nächsten Versen sehen werden. Und das ist mein Cliffhanger für die nächste Predigt. Da machen wir dann weiter mit den Versen 10 bis 14. Wir wollen jetzt noch einmal zusammen beten. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Großer, allmächtiger Gott, ja, du bist die höchste Autorität. Nichts steht über dir. Du hast alles geschaffen und du hältst alles im Gang und du bist kein Gott, der sich entfernt hat und aus der Ferne zusieht und uns alleine gelassen hätte, um zu sehen, was geschieht, sondern du hast alles in der Hand und wir haben das auch in dem Zeugnis sehen dürfen, wo du Menschen geführt hast, ihnen offenbart hast, wo es fehlt und wo sie Buße tun konnten, wo sie wieder umgekehrt sind zu dir. Wir sehen auch in einem Paulus, der es sich hätte ganz einfach machen können, zu befehlen, was Philemon zu tun hat. Aber er schreibt diesen Brief um der Liebe willen, damit Onesimus, der entlaufene Sklave, der Unnütze, den er dem Philemon geworden ist, wieder aufgenommen wird. Hilf uns, dass wir auch so handeln, dass wir Buße tun, wo du uns zeigst, wo es fehlt, was wir falsch machen. Dass wir es ehrlich meinen, wenn wir sagen, klopfe die Kanten ab, klopfe alles ab, was dir nicht gefällt. Damit wir etwas sind nach deinem Willen, zu deiner Liebe hin. Und dass wir die Menschen sind, die du haben willst, die dich lieben und ehren, die dir ein Zeugnis sind in dieser Welt von deiner Liebe zu deiner Ehre. Dass noch viele Menschen den Glauben an dich annehmen, dein Evangelium sie erreicht und sie gerettet werden können. Aber alles können wir mit dir. Ohne dich können wir gar nichts. Mit dir können wir über Mauern springen. Ohne dich werden wir scheitern. Und wir danken dir, dass du bei uns bist, alle Tage. Darum gehört dir auch alle Tage unsere Ehre, unser Dank und unsere Anbetung. Amen.